19, die Verse 17 bis 20 und die Verse 28 bis 37. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben: Jesus, der Nazoräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Und ab Vers 28, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war. Denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass die Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer die seine Seite. Und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde: kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift: sie werden den anschauen, den sie durchbohrt haben. Soweit der Text. Erstens, die Kreuzigung. Wir haben heute den 7. April 2023. Und ich möchte euch heute Morgen in Gedanken mitnehmen zurück. Und zwar sind es ziemlich genau 1993 Jahre in das Jahr 30 nach Christus zu dem 7. April. Es ist derselbe Tag, den wir heute haben. Und wir möchten miteinander in Jerusalem landen. Und dann durch die Stadt Richtung Norden, durch das Tor raus. Und dann sehen wir ihn, Jesus, wie er am Kreuz hängt. Dort vor den Toren der Stadt. Er hängt am Kreuz, gehalten durch Nägel. So könnten sie ausgesehen haben. Sehr wahrscheinlich waren sie fast doppelt so lang. Und sie haben ihn angenagelt an seinen Füßen. Sie haben die Füße übereinander gelegt, so. Und dann haben sie den Nagel da reingetrieben. Und an seinen Armen, hier im unteren Bereich, irgendwo zwischen Elle und Speiche, haben sie da den Nagel durchgetrieben, auf beiden Seiten. Und so haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Ja, natürlich. Da sind Schmerzen. Und hier gibt es empfindliche Nerven, die sind verletzt. Und dann, da reicht ein Windstoß und die Schmerzen schießen von Neuem total durch den ganzen Körper, einmal mehr. Und wir müssen uns bewusst sein, in Jerusalem ist es jetzt bereits 11 Uhr. Jesus hängt also ungefähr seit 2 Stunden an diesem Kreuz schon. Und er atmet bereits etwas schwer. Das Körpergewicht, sein eigenes Körpergewicht, zieht seinen Körper runter. Der Brustkorb ist nicht mehr in der Lage, richtig Luft zu holen oder auch Luft auszugeben, auch das Ausatmen ist ein Problem. Erstickungstod. Viele Gekreuzigte sind gestorben, weil sie erstickt sind. Und wenn man sich aufrichten möchte an diesem Kreuz, um etwas Luft zu holen, dann muss man dort, wo die Nägel einem halten, muss man Kraft aufwenden, dort, wo es so oder so schmerzt, und muss man versuchen, sich aufzurichten. Schmerz. Schmerz pur. Der Durst quält. Der Kopf hämmert. Fieber. Viele haben hohes Fieber, sehr schnell. Und dann Angst. Man stirbt. Und der große Blutverlust, hier symbolisiert durch dieses rote Tuch, Schockzustände, die können bis zu einem Kreislaufkollaps führen. So hängt er da, Jesus Christus, am Kreuz. Die Kreuzigung ist die brutalste Art der Todesstrafe, die es zu jener Zeit überhaupt gab. Viel brutaler als die Tierhetze, wo man wilden Tieren vorgesetzt wurde, oder das Verbrennen. Ein Zeitgenosse damals namens Seneca, er sagt zur Kreuzigung, er stirbt Glied für Glied und haucht seine Seele tropfenweise aus. Tropfenweise haucht er seine Seele aus. Und Jesus hängt an so einem Kreuz. Es ist tatsächlich ein Kreuz. Es ist nicht ein T-Kreuz, also ohne diesen Teil hier, weil das gibt es auch, das hat es oft auch gegeben. Aber Jesus hängt an einem Kreuz, weil da ist die Anklageschrift festgemacht. Und das hätten sie nicht gekonnt, wenn er nur ein T-Kreuz gehabt hätte. Er hängt also an einem Kreuz. Und dabei hatte der Tag für die Jünger eigentlich ganz gut begonnen. Wir wissen ja, der jüdische Tag beginnt am Abend vorher um 6 Uhr, oder? Abends um 6 Uhr. Und dann hat Jesus eingeladen zu einem Essen. Sie haben Passa vorgefeiert. Das Fest zum Gedenken für den Auszug aus Ägypten. Das Volk Israel ist in die Freiheit gegangen. Und sie haben das miteinander gemacht. Aber Jesus hat schon da, an diesem Abend, hat er bereits eine Veränderung reingebracht. Und er hat dieses Gedenkmal für den Auszug verändert und hat ein Gedenkmal für seinen Tod reingebracht. Und er hat Brot und Wein genommen, das Abendmahl eingesetzt und hat das geteilt und hat gesagt, das tut zu meinem Gedächtnis, weil ich sterben werde. Und vermutlich hat keiner der Jünger überhaupt irgendwie gedacht, dass es so schnell gehen würde. Und nur wenige Stunden später Jesus tatsächlich bereits am Todeskampf ist. Nach diesem Essen sind sie gegangen, quer durch Jerusalem durch, Richtung Ölberg, sind bis zum Garten Gethsemane. Dort wollten sie übernachten. Jesus ist aber ins Gebet gegangen. Und vielleicht ist es eine Stunde, vielleicht eineinhalb Stunden gegangen. Und dann kommt Judas, einer seiner Jünger, mit den Priestern und mit der Tempelwache. Sie haben Jesus verhaftet. Die Jünger sind geflohen, alle. Sind geflohen. Und sie haben Jesus genommen und haben ihn gebracht ins Haus des Hannas, ein ehemaliger Oberpriester oder Hohepriester. Und dort bereits saßen einige Leute aus dem Hohen Rat und sie haben begonnen, Jesus zu verhören. In der Nacht, mitten in der Nacht. Und im selben Haus oder im Haus nebenan wohnte Kaiphas, der amtierende Oberpriester, und der Schwiegersohn des Hannas. Und immer mehr Leute vom Hohen Rat sind gekommen und sie haben miteinander begonnen, Gericht zu halten über Jesus. Und das ist dann auch der Ort, dort bei Kaiphas, im Innenhof seines Hauses, wo wir Petrus sehen, der einzige Jünger, der sich getraut hat, irgendwo da doch mitzugehen. Und er verleugnet Jesus zum dritten Mal. Und dann kräht der Hahn. Ist es inzwischen 4 oder 5 Uhr morgens? Sehr wahrscheinlich. Der Hohe Rat ist in der Zwischenzeit vollständig versammelt. Und sie entscheiden, Jesus muss sterben. Das Urteil gilt. Jetzt gilt es nur noch, es umzusetzen. Denn die Juden konnten keine Todesstrafe ausführen. Und deshalb mussten sie zu Pilatus, und das machten sie auch, dem Verantwortlichen vom Römischen Reich. Und sie sind gegangen, haben Jesus ihm gebracht und gesagt, er ist des Todes schuldig. Er hat Hochverrat begonnen. Pilatus hat ihn dann verhört und hat irgendwie schon Zweifel gehabt. War skeptisch. Und dann hat er einen Ausweg gesucht, denn er stand in einer Zwickmühle und hat dann gedacht, jetzt habe ich ihn gefunden, der Mann, der kommt aus Galiläa, ich sende ihn zu Herodes, den König, der ist da zuständig. Aber Jesus hat mit Herodes nicht gesprochen und hat ihn wieder zurückgesandt. Und dann hat Pilatus sich durchgerungen, hat das Urteil gesprochen, hat Jesus den Soldaten übergeben. Die haben ihren Spott mit Jesus getrieben, haben gesagt, bist du der König der Juden? Und dann haben sie ihn gekrönt mit einer Dornenkrone. Und sie haben ihn verspottet und angespuckt. Und sie haben ihn gegeißelt. Sein ganzer Rücken war offen, wund, blutig. Und dann haben sie ihm den Querbalken des Kreuzes, seines eigenen Kreuzes, auf die Schulter geladen. Und das Kreuz war natürlich ein Stück größer als das, was wir hier haben. Und sie haben ihn losgeschickt, haben ihn begleitet, eskortiert, raus Richtung Golgatha. Und dann, ungefähr um 9 Uhr am Morgen, haben sie ihn gekreuzigt, festgenagelt. Das Kreuz aufgerichtet. Und ungefähr um 3 Uhr nachmittags ist Jesus gestorben. Und dann kommt dieser Moment, wo die Soldaten den anderen beiden, die rechts und links zu Jesus auch gekreuzigt worden sind, Schwerverbrecher, die Beine brechen, damit sie sterben, schneller sterben. Sie können sich dann nicht mehr halten mit gar nichts, oder? Und kommen zu Jesus und sehen, dass er tot ist. Und da sind sie sich noch nicht ganz sicher. Und so nimmt einer der Soldaten seinen Speer und stößt ihn Jesus hier in die Seite. Ins Herz. Er ist sicher tot. Und dann kommt Blut und Wasser raus. Und Johannes legt hier, also der Evangelist legt hier sehr viel Wert darauf, dass dieses Blut und Wasser noch einmal bezeugt, dass eben Jesus tatsächlich gestorben ist. Und es gibt einige Erklärungsversuche hier, aber derjenige, der mir am besten gefallen hat, das ist der, dass die Medizin einen Zustand kennt, den man Kruor nennt. Und es heißt dann, da ist zumindest in der ersten Phase, also wenn jemand gerade vor kurzem gestorben ist, da ist Blutiges und Wässriges beieinander, getrennt, aber beieinander. Und das ist dann rausgeflossen. Jesus war tot. Und er hat aber das erlitten, weil er jeden einzelnen von uns so sehr liebt. Zweitens. Der Sieg am Kreuz. Doch dieser Tod, den Jesus hier erlitten hat, war nicht einfach der Tod oder die Hinrichtung eines Schwerverbrechers. Das war es nicht. Wen wir hier vor uns haben, das ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dieser Mann, diese Person wurde Mensch, weil er einen Auftrag gehabt hat. Und sein Auftrag war zu kommen und natürlich das Evangelium zu predigen, aber den entscheidenden Teil, den entscheidenden Punkt des Evangeliums war letztendlich nichts anderes als eben genau sein Sterben am Kreuz. Das war der wichtigste Teil bei seinem Auftrag. Und das ist der Grund, weshalb Jesus kurz bevor er gestorben ist, gerufen hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und ja, wir wissen sicher schon, was vollbracht ist. Aber ich möchte das heute Morgen noch einmal wenigstens mit Fokus auf einen speziellen Punkt mit euch betrachten. Es sind nicht die Kriege, die Machtansprüche. Es ist nicht der Ärger oder unser CO2-Abdruck, was das Hauptproblem ist für uns Menschen aus Gottes Sicht. Aus Gottes Sicht ist das Hauptproblem das, was die Bibel Sünde nennt. Zielverfehlung, dort, wo Fehler passieren. Fehler und Sünde definiert sich fast immer so in Bezug auf Beziehung. Also wo eine Beziehung zwischen Menschen oder zwischen Menschen und zwischen Gott verletzt oder verletzt wird oder leidet, das ist dann Sünde. Und so ist also Sünde das Problem. Und die Bibel sagt sehr klar, Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde oder das Resultat der Sünde oder der Preis der Sünde, das ist der Tod. Und ich möchte das heute mit euch so auf eine Art ein bisschen wie buchhalterisch anschauen. Und wir können uns das so vorstellen, wir haben hier zum Beispiel die Sünde X, vielleicht eine Notlüge oder eine Lüge. Irgendetwas haben wir gesagt, was eigentlich nicht stimmt. Der Preis für diese Sünde, der Tod. Wir haben die Sünde Y. Vielleicht haben wir etwas gestohlen. Die Steuererklärung falsch ausgefüllt, extra. Oder das Handtuch im Hotel, wo wir Ferien gemacht haben, eingepackt. Und so weiter. Der Preis für diese Sünde? Tod. Wir haben hier Sünde XY, vielleicht eine Kombination von den beiden. Der Preis? Tod. Wir haben vielleicht Sünde X noch einmal. Tod. Wir haben hier die Sünde Z, vielleicht in Gedanken die Ehe gebrochen, der Preis dafür Tod. Und so geht das weiter. Und das gibt im Jahr, wir überschlagen das mal per Daumen, 12.724 Mal Tod. Nun, wir wissen, wir können nur einmal sterben. Also einmal tot, oder? Einmal tot. Das ist hier unsere Negativbilanz. Versuchen wir doch noch zu denken, ob es vielleicht etwas gibt, was wir auf der Habenseite eintragen könnten. Zum Beispiel Gutes tun. Die Bibel ist hier sehr klar. In diesem Zusammenhang, wenn es um unser Leben geht, um unsere Erlösung, dann gibt Gutes tun einen Wert von null. Oder wir könnten ja religiöse Vorschriften halten, zum Beispiel die fünf Säulen des Islam oder die sieben Sakramente im katholischen Glauben oder andere Rituale, täglich die Bibel zu lesen oder was auch immer. In diesem Zusammenhang hier ergibt das ein Haben von null. Was wir auch könnten, ist Geld spenden. Das kommt bestimmt gut an. Das tut es, keine Frage. Die Frage ist, was bringt das in diesem Zusammenhang? Die Bibel ist hier klar, null. Und wir sehen, als Menschen sind wir in einer ziemlich misslichen Situation. x-mal hätten wir den Tod verdient. Der Tod ist ganz klar, weil das ist, denke ich, ein Spiegelbild von jedem Einzelnen von uns. Und wir haben keinen Ausweg. Wir haben keinen Ausweg. Wir könnten dasselbe jetzt machen mit Jesus. Die Bibel sagt hier ganz klar, Jesus Christus, er hat keine Sünde begangen. Wir machen das hier. Hä? Er hat keine Sünde begangen. Null Sünde. Null Tod. Aber er hat den Tod erlitten. Plus einmal Tod. Das tragen wir auf der Habenseite ein. Und jetzt ist dieser Tod hier verfügbar. Und Jesus hat gesagt, ich bin gestorben, weil ich dir, weil er mir, weil er uns die Möglichkeit geben möchte, hier irgendwie rauszukommen. Irgendwie rauszukommen, den Weg zu finden, da rauszugehen. Jesus hat bezahlt. Er hat bezahlt. Aber es liegt an jedem Einzelnen von uns, ob wir das auch für uns nehmen wollen. Ob wir mit diesem Schuldbrief hier, das ist jetzt einfach unser Schuldbrief, ob wir mit diesem Schuldbrief gehen und zu Jesus gehen und sagen, hey Jesus, kannst du mir diesen Schuldbrief bezahlen? Vergibst du mir meine Sünden und schenkst du mir neues Leben, weil du für mich gestorben bist? Und dann sagt Jesus, ja, hefte diesen Schuldbrief ans Kreuz. Ich bezahle für dich. Ich bezahle für dich. Ich bezahle für dich. Das sagt Jesus hier. Hier ist der Ausweg. Und wir können neu starten, neues Leben. Und das ist ein erster Teil des Sieges, den Jesus Christus für uns am Kreuz errungen hat. Aber es geht noch weiter. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der, wenn er um sich schaut, sieht, dass Hass, Ärger, Zorn, Betrug, Unzucht, all diese Dinge in unserer Gesellschaft sehr, sehr präsent sind, stark präsent sind. Es ist Macht der Sünde. Es ist so schwierig für uns Menschen, in einer solchen Atmosphäre zu leben, ohne selber zu sündigen. Wir können das fast nicht. Wir können das überhaupt nicht. Und diese Macht der Sünde ist stark. Sie zwingt jeden Menschen in ihre Knechtschaft. Paulus, er selber, ist entsetzt darüber. Und er sagt in Römer 5, Vers 12, sagt er, durch einen Menschen, nämlich Adam, ist diese blöde, doofe, das ist meine Einfügung, das sagt die Bibel nicht blöd und doof, aber ist diese blöde, doofe Sünde in das Leben der Menschen gekommen? Und ist das nicht irgendwie unfair? Weil ein Mensch gesündigt hat, ist das jetzt omnipräsent und jeder von uns kann fast nichts tun. Jeder von uns geht da drunter und sündigt selber. Und Paulus fährt dann auch fort und sagt, und mit der Sünde ist der Tod gekommen. Und dann aber ergänzt er. Und er sagt, aber durch Jesus Christus ist durch einen Menschen neues Leben gekommen. Und jetzt beginnt die Gerechtigkeit, oder? Durch einen Menschen kommt die Sünde für alle. Durch einen Menschen kommt neues Leben für alle, die wollen. Für alle, die wollen. Wir können diesen Ausweg nehmen. Und jeder, der diesen Ausweg nimmt, der kommt da raus und erhält neues Leben. Der steht in diesem Sieg und er steht in diesem Sieg gegen die Sünde und auch gegen die Macht der Sünde. Und nun, wenn du das gemacht hast, wenn du diesen Schuldbrief ganz bewusst Jesus ans Kreuz gehängt hast, beginnt neues Leben. Und jetzt kannst du dich entscheiden, möchtest du der Sünde nachgeben oder nicht. Sie ist da, sie ist omnipräsent, sie klopft an deine Tür, das wird sie immer tun. Und du kannst aber jetzt entscheiden, weil du aus der Macht der Sünde herausgekommen bist. Und wenn du trotzdem sündigst, dann kannst du zu Jesus gehen. 1. Johannes 1, Vers 9. Also, ja genau. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und so stehen wir gerecht vor Gott, gerecht vor Jesus. Jesus hat am Kreuz in Bezug auf die Sünde, nicht nur darauf, aber darauf heute speziell, den Sieg errungen. Drittens, der gekreuzigte König und sein Reich. Es ist vor allem dieses Wort hier, es ist vollbracht, das ich im letzten Teil betrachtet habe. Und jetzt möchte ich gerne diese Anklageschrift noch ein bisschen betrachten und darauf etwas mehr eingehen. Wir haben hier eine abgekürzte Variante der lateinischen Form. Heißt, also sind die Anfangsbuchstaben der wichtigen Worte dort, Jesus von Nazareth, König, R ist Rex, der Juden, I ist für die Juden. Das steht also hier da. Jesus ist ein König. So zumindest lautet die Anklageschrift. Und das ist im Römischen Reich damals eine hochpolitische, brisante Anklage. Das ist die Anklage auf Hochverrat. Wenn jemand sagt, ich bin ein König, ich bin ein Herrscher oder ein Kaiser, dann tritt er in Konkurrenz mit dem offiziellen Kaiser des Römischen Reiches. Der muss gekreuzigt werden, der muss sterben. Das ist die Order. Und Jesus sagt jetzt von sich, oder die Juden sagen, er hat gesagt, er ist ein König und klagen ihn darum auf dieser politischen Ebene an. Denn sie wissen, wenn sie mit religiösen Argumenten kommen, können sie bei Pilatus nicht punkten. Also klagen sie ihn auf der politischen Ebene an. Und Pilatus muss das aufnehmen. Und er fragt Jesus ja auch im Verhör, bist du ein König? Und Jesus sagt, du sagst es. Jesus bejaht diese Frage, ganz klar. Aber er sagt auch, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das ist der Grund, warum Pilatus letztendlich nachgegeben hat. Er hatte Angst, sein Stuhl, also sein Posten würde zusammenfallen, wenn die Juden weitergehen würden, wenn er Jesus freigeben würde. Und die Juden würden zu seinem Chef oder zum Kaiser selber gehen und sagen, hey, der hat ein König freigesprochen. Dann hätten sie Probleme. Das ist der Grund, warum Pilatus nachgegeben hat und warum er Jesus der Kreuzigung übergeben hat. Aber Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sein Reich ist unsichtbar. Es ist in ihm. Es ist ein Reich, das auch ganz anders ist als die Reiche, die wir eigentlich kennen. Es sind ganz andere Werte, die gelten. Es ist ein Reich, wo die Liebe regiert, wo die Gnade herrscht und wo die Eigenschaften unseres Verhaltens eigentlich oft genau ganz umgekehrt sind zu dem, wie wir uns hier oder wie wir uns normalerweise verhalten. Also es ist ein Reich, wo wir eben für unsere Verfolger zum Beispiel beten, wo wir Menschen, die uns fluchen, segnen. Es ist ein Reich, wo wir nicht nehmen aus Habgier und weiß ich nicht was, sondern wo wir geben. Es ist ein Reich, wo wir lieben. Es ist ein Reich, wo wir dienen, anstatt auch zu herrschen. Also umgekehrte Werte, das ist der Inhalt dieses Reiches. Und Jesus, er hat dieses Reich mit sich gebracht. Man kann das nicht sehen. Aber wir wissen zu Beginn, das sagen die Evangelisten alle miteinander, Jesus Christus ist gekommen und er hat gepredigt. Und dann haben sie seine Botschaft zusammengefasst. Tut Buße und kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes war in ihm. Und in dem Moment, wo jetzt Menschen mit ihrem Schuldbrief zu Jesus kommen und ihn ans Kreuz geben, beginnt das Reich Gottes in dieser Person zu leben. Und so vermehrt sich das Reich Gottes. Es ist in dir, es ist in mir. Und wir leben diese Werte. Und vielleicht gibt es einige, die das sogar entdecken, dass wir vielleicht freundlicher sind als vorher. Oder bei mir war es ganz typisch, ich hatte meiner damaligen Freundin gesagt, ich gehe jetzt gerne arbeiten. Das hatte ich vorher nicht gewollt. Und es war tatsächlich so. Es hat sich so viel verändert. Dinge verändern sich. Und das Leben, das Jesus neu gibt, nimmt Platz in uns und verändert unser Verhalten. Und die Menschen können das sehen. Und das Reich wird multipliziert dadurch, dass es immer mehr Menschen gibt, die diese Sache hier verstehen und auch tun. Und so nimmt das Reich Gottes Platz hier in dieser Welt, jetzt, unsichtbar. Es wird der Moment kommen, da kommt Jesus wieder sichtbar und dann wird das Reich sichtbar sein. Dann wird es sichtbar sein, aber jetzt ist es unsichtbar. Und wir bringen dieses Reich voran. Wir bauen Gemeinde und wir tun Gutes im Namen von Jesus. Und das zählt natürlich schon. Und wir ordnen uns der Leitung des Heiligen Geistes unter und gehen den Weg, den Jesus für uns hat. Und so verbreitet sich dieses Reich. Und vielleicht denken wir jetzt, ja, so weit verbreitet ist dieses Reich doch nicht wirklich. Zwei Zahlen. 2,3 Milliarden Menschen auf dieser Welt sind Christen. Eine Milliarde von diesen 2,3 Milliarden haben ganz bewusst diese Hingabe an Jesus Christus gemacht, auf der ganzen Welt. Das ist auf die Weltbevölkerung gerechnet ein Achtel. Und es wächst, und es wächst, und es wächst. So das Reich Gottes verbreitet sich. Jesus ist ein König. Nicht nur der Juden, sondern von seinem Volk, das er sich erkauft hat. Gehörst du dazu, zu seinem Volk? Hast du deinen Schuldbrief ans Kreuz gebracht und von Jesus den Freispruch erhalten? Das ist Karfreitag. Amen.